Ja, herzlich willkommen zum Filmclub-Podcast. Heute besprechen wir Planet der Affen, Kingdom of the Planet of the Apes, der englische Name und auf Deutsch auch Englisch, Planet der Affen, New Kingdom. Ja, Jesse.
Wirklich, heißt das New Kingdom auf Deutsch?
Ja, das ist der deutsche Name.
Oh, wow, da hat man sich aber was ausgedacht.
Ja, irgendwie war die Hürde groß, zu sagen, ja, Kingdom of the Planet of the Apes. Aber ich weiß auch nicht, also das hätten wir schon hingekriegt im deutschen Kino. Naja, aber auf jeden Fall ist das der Film, den wir heute besprechen dürfen. Und Jesse, wie oft denkst du an das Römische Reich?
Ich fasse es nicht. Ich muss dir nachher einen Screenshot schicken von den Notizen. Ich habe genau diese gleiche Frage an dich mir aufgeschrieben. Also tatsächlich, ich denke nicht so oft an das Römische Reich, ich denke öfter an die Römische Republik.
Okay.
Und du?
Nee, also ich muss dich auch enttäuschen, jetzt nicht wahnsinnig oft. Also vielleicht maximal einmal im Monat. Aber wirklich nur an häufigen Monaten. Also ich habe so ein bisschen, wir haben irgendwie so mit meinen, also unser gemeinsamer Opa hat mir so ein bisschen was da mitgegeben, weil wir irgendwie viel in Museen waren und das natürlich dann auch eine gemeinsame Erinnerung ist, so an die Zeit, aber jetzt aus eigenen Trieben mal so an die Römer zu denken, selten.
Hast du dich auch mal so ein Mauspad gehabt, wo alle römischen Kaiser aufgelistet werden?
Ja, ich kann trotzdem quasi keinen.
Ich kenne Proximus Caesar.
Ja, Proximus ist ja auch einer von denen, mit denen wir in dem Film konfrontiert wurden. Und ja, ist der Proximus, den wir jetzt in dem Film sehen dürfen, hat der was zu tun mit dem Proximus, den du kennst aus dem Römischen Reich, an den du nicht so oft denken musst?
Ich glaube, es gab keinen Proximus zum Römischen Reich.
Oh.
Ja.
Na gut.
Proximus heißt, er ist einfach nur der Nächste, glaube ich. Also von daher ist einfach der nächste Caesar. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, sowas hätte man gut recherchieren können. Lass mich mal kurz, ich google mal kurz parallel, was Proximus heißt, damit wir da Latein. Proximus heißt der Nächste, tatsächlich. Wow, so ein bisschen was ist noch hängen geblieben.
Ja, du hattest Latein. Sehr gut.
Ja.
Okay, dann hattest du, in der Schule hast du auch häufiger an die Römer gedacht.
Ja, tatsächlich.
Ja, was hat, jetzt reden wir hier über Römer und über Proximus, aber was hat denn das mit dem Film zu tun, Jesse?
Ja, also ich glaube, im Film dreht sich so ein bisschen um diesen, also einen hervorragenden Villain, muss ich schon mal sagen, Proximus Caesar, so viel kann man schon mal vorausschicken, der aber relativ spät erst so den uns vorgestellt wird. Wir können auch gleich mal einspielen, wie er sich selber so seine Vision vorstellt, aber zuerst im Prinzip Proximus Caesar, ich meine Caesar, auch der Name schon, Caesar war ja der Held der letzten drei Filme. Und da wird sozusagen, im Prinzip jetzt sind wir 300 Jahre in der Zukunft und es wird so ein bisschen die Evolution der Affen gezeigt. Und Proximus Caesar ist komplett besessen vom Römischen Reich. Und ich finde, so wie er versucht, das so zu herrschen, das ähnelt auch so ein bisschen dem Rom. Also er hat so ein bisschen Rom-Fetisch. Und im Prinzip, Caesar hat ja auch so mit verschiedene Stämme mit Gewalt zu einem Imperium geformt und Proximus Caesar macht das in diesem Film genauso. Also er tut sozusagen die anderen Affenstämme dazu zwingen, für ihn zu arbeiten. Ich habe da auch eine kleine Literaturempfehlung, wer sich mehr damit auseinandersetzen möchte. Asterix und Obelix. Da geht's. da habe ich eigentlich alles gelernt, was man wissen muss über das Römische Reich.
Sehr gut, ja. Ja, ganz gut zusammengefasst. Also das ist so ein bisschen so eine Metapher, die wir da schon auch in den letzten Filmen, wir haben ja, wer es noch nicht weiß, wir haben auch die ersten drei Filme, also die erste Trilogie, wenn man so sagen will, schon hier im Podcast besprochen. Da hatten wir auch schon diesen Zusammenhang zum Rom und mit den Namen gezogen. Also gerne mal reinhören. Und da geht es jetzt aber auch weiter. Also der Film hat nicht aufgehört damit.
Ja. Willst du mal einspielen, wie Proximus Caesar sozusagen sich selbst, was er seine Vision ist für das Reich der Affen?
Are you familiar with the concept of evolution? In their time, humans were capable of many great things.
Noah!
They could fly like eagles fly. They could speak across oceans. But now it is our time. And it is my kingdom.
Große Ansprache. Große Worte.
Ja. Also er sagt ja im Prinzip, dass er hat so eine Begeisterung für das Römische Reich und er baut sozusagen seine Welt anhand der Vorstellung der Menschen auf. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, weil er versucht wirklich, also im Prinzip sagt er jetzt, now it's our time, also im Prinzip die Errungenschaften der menschlichen Zivilisation, dadurch, dass sie sozusagen jetzt die intelligente Spezies sind, stehen sie ihm damit zu. Das ist auch so ein bisschen der Konflikt, der später zwischen den beiden Menschen im Film, Helge Schneider und Mäh, zu Trage kommt.
Noch so ein Moment, in dem wir beide den gleichen Gedanken hatten.
Ja, genau. Das war während der Vorführung schon. Der Trevathan, glaube ich, heißt der. Gespielt von William Macy und der sieht so ein bisschen wie Helge Schneider aus.
Schon sehr,
ja. Und er sagt so im Prinzip, hey, das ist jetzt ihre Welt. Und May sagt so, hey, aber uns gehört das, was wir erschaffen haben. Und das finde ich, ich finde es ganz interessant, ne? Ich meine, sie ist da so auf der Seite von Intellectual Property so ein bisschen. Die Idee kam von uns, also es ist auch unseres. Und das müssen wir jetzt beschützen. Das ist ganz interessant, wenn man so im großen Kontext sieht, dass Planet of the Apes eines der größten Franchises und IPs ist, die es so gibt. Und dann beharrt sie sozusagen so darauf und möchte es für die Menschen schützen.
Ist ja auch spannend, also dass der Proximus hier quasi die Idee des Römischen Reiches, also so eine Menschenidee übernehmen möchte. Er kopiert da im Grunde was. Und wenn man sich jetzt den Stamm von Noah anguckt, die haben ja quasi sich eine eigene Entwicklung gesucht. Die haben quasi einen eigenen Weg gefunden, wie sie sich selbst organisieren wollen und wie sie quasi sich da entwickeln wollen. Und haben quasi das mit dem Riten und diesen Falken dann übernommen. Und wie unterschiedlich dann sich die Affen jetzt entwickelt haben in diesen vielen Generationen, die jetzt vergangen sind.
In der Logik von dem Film würde ich dir recht geben, aber in der generellen Logik muss ich sagen, ist das, was ein Teil, der mich wahnsinnig enttäuscht von diesem Film, ist, dass man sich halt eigentlich nur vorstellen kann, dass sich im Konzept von der Evolution die Affen jetzt in ähnlichen Evolutionszyklen weiterentwickeln, wie es Menschen getan haben. Und wir sind jetzt irgendwo im Steinzeitalter ungefähr gerade mit denen. Und die Sprache ist jetzt schon deutlich fortgeschrittener als beim letzten Mal. Aber die Sprache ist die menschliche Sprache, also übernehmen die menschliche Sprache. Ich meine, warum sollten die sprechen wie Menschen? Das macht eigentlich gar keinen Sinn, wenn das komplett andere Lebewesen sind. Und im letzten Teil noch, da sehen wir, wie verschiedene Affentypen, ich meine, also hier Noah ist ein Schimpansee, dann gibt's wie heißt der nochmal? Genau, Raka, der ist ein Orang-Utan. Proximus Caesar ist ein Bonobo, was ganz lustig ist, weil auch Koba ein Bonobo war. Also die Bösen sind immer Bonobos. Aber jetzt sind die sozusagen eigentlich, diese Stämme sind die Affen so für sich. Aber im letzten war es ja noch eigentlich so, dass sie ja teilweise zusammen aus dem Zoo ausgebrochen sind und dass da alle möglichen, und die sind ja sowieso in den USA hier, also die sind ja da jetzt auch nicht natürlich da, sondern sie hat da aus dem Zoo ausgebrochen, dann verbreitet und Familien gegründet. Und die waren noch alle zusammen, die haben noch alle zusammen gekämpft. Also eigentlich haben die eine Entwicklung zurückgemacht, würde ich sagen.
Also im Grunde, da ist jetzt noch so ein zweites Motiv, was der Film vielleicht mitgeben möchte. Zu Lebzeiten hat Cäsar es geschafft, quasi alle zu vereinen und da irgendwie auch eine gute Idee untereinander zu übermitteln und irgendwie zu führen. Und die Erinnerung daran ist eher anders interpretiert. Also das kennen wir ja auch vielleicht ein bisschen aus, weiß nicht, die Bibel und verschiedene Schriften, an die man irgendwie glaubt oder an die man sich erinnert. Und die werden ja auch anders ausgelegt und anders ausgelebt. Und genau das sehen wir ja auch, dass wir jetzt quasi den The Eldest of the Caesar sehen, mit Raqqa und dann eben den Proximus, der das ganz anders auslegt und versucht, diese Rolle einzunehmen und irgendwie diese Erinnerungen anders auszuspielen. Wie denkst du?
Ja, das ist tatsächlich auch noch in der Symbolik. Das fände ich ganz nett tatsächlich. Die wird dreimal sehen wir ja diesen Kreis, der so der so gekreuzt ist.
Das ist tatsächlich. Sehen wir
einmal, ja, das, ich willst du sagen, wo das herkommt?
Ja, das ist aus dem ersten Film. Das ist das Fenster. Ja. Fenster zur Freiheit sozusagen, durch das Cäsar nach draußen guckt.
Geguckt, genau. Und das sehen wir am Anfang bei der Beerdigung von Cäsar. Das sehen wir, das hat Raqqa in diesem Kette, die er dann weitergibt. Und das ist auch auf diesem Schiff drauf. Also es ist wie natürlich ein Kreuzsymbol, was in verschiedenen Kontexten genutzt wird und eigentlich ganz komplett unterschiedlich interpretiert wird.
Ja, voll.
Ist ja auch so ein bisschen in diesem Apes Together Strong. Das wird ja, also das ist ja einer dieser Sachen, die Cäsar verwendet. Und im Prinzip bedeutet es für Proximus, heißt das, ja, das ist Zwangsarbeit. Wir müssen es machen, ganz viele Affen, die jetzt zusammen ihre Kraft stecken. Und für Raqqa ist es eigentlich eher Solidarität. Er sagt ja auch dann stronger together. Also er sagt eher, wir können mehr, wenn wir zusammen sind. Und ja, das ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von zwei, drei Wörtern, die komplett unterschiedlich aufgefasst wird.
Ja, ist auch so ein bisschen, also Hoffnung oder halt so ein Fenster eben dahin, was sein könnte. Und für den Proximus ist es eben eher so ein bisschen das Fenster durch diese Stahltür zum menschgemachten Raum, in dem dann die Panzer stehen und die Menschenwaffen und was auch immer, wo er hin möchte, also was quasi sein Ziel ist.
Aber eigentlich, also ich frage mich auch, ne, eigentlich, ich verstehe schon so ein bisschen, weil er lässt ja dann diese Bücher vorlesen sozusagen, er möchte sich da weiterbilden, er sagt auch, I will learn, you know, you will learn, we will learn. Also er möchte sozusagen Wissen von den Menschen, aber er ist sich auch sozusagen bewusst, so lange es Menschen gibt, eben wie May oder auch Trevithan, Helge Schneider, solange es das gibt, besteht auch die Gefahr, dass sie wieder zurückgedrängt werden. Ja? Und dieses, was sie erreicht haben, die Affen, spielt für die jetzt in ihrem Leben keine Rolle, ne? Warum sie es erreicht haben, dass es durch diesen Virus sich so ausgebreitet hat, aber dass es auch ganz schnell wieder weggenommen werden kann. Also er versucht dann ja eigentlich auch Noah so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen und zu sagen, hey, ganz ehrlich, wir müssen auch diese Sachen für uns beanspruchen.
Ja, ja, damit haben wir so ein bisschen das dritte Motiv von Planet der Affen. Diese Frage nach Territorialrecht und wer hat jetzt das Recht, die Menschen oder die Affen? Und kann das eine auch mit dem anderen koexistieren oder können die Affen nur quasi in Frieden leben? Also Frieden, naja, aber leben, wenn die Menschen dann tatsächlich weg sind. Das ist so ein bisschen die dritte Frage, die der Film aufwirft.
Ja, ja, und ich meine, insbesondere durch den Charakter von May, ja. Wer würde es so sagen, ist sie, gespielt von Freya Allen?
Das ist eine sehr gute Frage, die mir der Film nicht beantwortet hat. Also May ist so ein bisschen so ein wandelndes Fragezeichen in dem Film, weil sie selten wirklich begründet oder erklärt, was ihr Antrieb ist. Und vielleicht, also wir haben ja am Ende des Films so ein bisschen eigentlich erst erklärt bekommen, was May überhaupt als Auftrag hat. Und es lässt auch so ein bisschen vermuten, dass es quasi in einem weiteren Film, also vielleicht in einem zweiten Teil einer neuen Trilogie, Planet der Affen, dann mehr zu May zu hören gibt. Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Aber May hat auch die gleichen Konflikte wie die Menschen zuvor vielleicht auch schon in den letzteren Filmen, dass sie irgendwo auch an sich denkt oder eben auch ein bisschen dieses Vertrauensproblem mit den Affen hat. Also, dass es keine klare Kommunikation gibt, wer ist gut, wer ist böse, wo stehen wir, sondern es ist irgendwie so ein vorsichtiges Abtasten, was für mich sehr stark nochmal betont wurde in diesem Abschiedsbild, was wir am Ende hatten, als Noah und May sich nochmal sehen. Und nachdem sie ja quasi diese Bunkeranlage geflutet hatte und man nur ganz kurz von hinten sieht, wie sie quasi die Pistole noch parat hat, nur um gewappnet zu sein. Also das gibt so ein bisschen, zeigt so ein bisschen die Situation.
Glaubst du, sie hat die Pistole, ich habe mich ja auch gefragt, was es soll, aber ich meine, ist sie vielleicht einfach so ein bisschen unsicher, wie sie da jetzt empfangen wird? Weil ich meine, sie hatte ja eigentlich diesen gemeinsamen Plan gecrashed, ne? Und hat auch gesagt, sorry noch so, aber jetzt, nee, ich muss das jetzt durchziehen und hat dann das früher explodieren lassen. Und eigentlich überleben die Schimpansis nur, weil Noah sagt klein, klein, klein und hat diesen Weg kennt.
Also,
weil die da ja davor auf der anderen Seite zurückgekommen sind, ne?
Ich finde, was die Pistole uns zeigt, ist, dass sie den Plan, also diese Festplatte, über den Affen stellt oder über das, was sie mit den Affen quasi hat. Also, dass das immer Fokus hat und diese Festplatte ist ja irgendwie ein Bild für die Menschheit wieder zurückbringen, die wieder zu verbinden.
Ich glaube, kein ist ein Satcom. Also es geht sozusagen darum, Satelliten wieder benutzen zu können.
Ja. Also es ist irgendwie so ein Passwort darauf gespeichert, weil man sieht kurz auf dem Monitor irgendwie Encryption läuft. Ja, also
es hat ein anderer MacGuffin.
Genau. Also Leute, jetzt passt auf eure Passwörter auf und speichert die nicht irgendwo auf welche Festplatten, die vielleicht geflutet werden könnten. ganz wichtig. Aber auch nicht zu einfach. Ist auch nicht gut. Also falls jemand mit Satelliten zu tun hat.
Glaubst du denn, sie kommt nochmal zurück? Weil bisher waren ja Menschen immer nur in einem Teil zu sehen und danach. Also meinst du, wir sehen einen zweiten Teil mit ihr?
Das ist ja überhaupt ein bisschen die ganze Frage. Was haben wir jetzt eigentlich für einen Film gesehen? Als wir die letzten Teile, also die drei, besprochen haben, war für mich nicht klar, dass es weitergehen würde. Ich glaube, es war auch jetzt insgesamt nicht festgelegt. Deswegen ist noch nicht so ganz klar, was der Weg ist, den wir jetzt mit Planet der Affen bekommen. Was ich vermute oder was vielleicht sein könnte, ist, dass wir im zweiten Teil so ein bisschen genauer sehen, was mit den Menschen passiert. Also wir haben ja jetzt ein bisschen die Seite der Affen gesehen. Wir haben eigentlich ausschließlich die Seite der Affen gesehen und sind aber jetzt neugierig geworden. Okay, es gibt noch Menschen, es gibt noch sprechende Menschen. Es scheint sogar noch viele zu geben, weil sie jetzt erst wieder miteinander kommunizieren konnten. Und deswegen gibt es jetzt Fragen und ich glaube, die muss ein zweiter Teil natürlich beantworten. Und deswegen, ob mit May oder ohne May, also letztlich war May ja auch so ein bisschen Werkzeug jetzt, um diese Festplatte zu bekommen und für diese Geschichte. Vielleicht gibt es neue Menschen, die im zweiten Teil wichtiger sind.
Also ich habe so ein bisschen eine Vermutung, was passieren könnte. Also im letzten Teil ist es ja so, es gibt diese Kolonie, es gibt den Colonel und der bekriegt sozusagen Menschen, die die Krankheit haben und am Ende stirbt er selber oder es ist selber angesteckt und es ist alles sehr dramatisch. Da ist in der Nähe von San Francisco, jetzt glaube ich, ist es in der Nähe von Los Angeles. Das sieht man so ein bisschen, weil es diese eine Szene am Flughafen gibt von Los Angeles. Und dann führt Caesar sie in die Oase, das muss also hier ungefähr sein. Und dann fangen wir jetzt an sozusagen mit der Beerdigung von Caesar und der Legacy von Caesar. Und dann wir sind ungefähr 300 Jahre nach dem dritten Film. Und dann gibt es aber auch noch diese ganz alten Filme, die aus den 60er Jahren, glaube ich, sind, 60er, 70er Jahre. Und die spielen jetzt zum Teil im Weltall. Und jetzt gab es ja ganz viel Symbolik, die so auf diesem Weltall hingezeigt hat. Da gucken sie ins Teleskop oder da hängen so Planeten rum und so. Und von daher denke ich so ein bisschen, ist es vielleicht jetzt sozusagen eine Prequel zu den Filmen, die es dann später gab, weißt du?
Definitiv,
also die aber früher, die später gab, sondern die später spielen, die von früher sind.
Das wäre ja auch nicht der erste Film, der so ein bisschen die Vorgeschichte erklären möchte. Und also ich würde dir ganz zustimmen, dass wir wahrscheinlich sowas zu sehen bekommen. Ich glaube, es gab auch ein Interview, was Wes Bell, wo er sowas angedeutet hatte, dass das seine Idee ist oder eine Idee, dass man da eben anknüpft, dass der letzte Teil dieser Serie, jetzt der neuen Filme, genau dann aufhört, wenn die Icarus, heißt die, glaube ich, das Raumschiff, dann landet auf der Erde. Genau. Und es gibt ja auch schon viele Anzeichen dafür. Also wir sehen ja auch in den ersten Filmen, in den ersten zwei, wie die Rakete quasi startet, dann kommt die Zeitung, sind sie verloren im Weltall. Von dem her, also es deutet schon viel darauf hin und jetzt eben noch die Zeichen, die du gesehen hast in dem Film.
Ja, und das im Prinzip darauf dann hinausläuft, dass wir noch die Lücke schließen jetzt mit wahrscheinlich zwei weiteren Filmen noch.
Ja, definitiv. Ist ja auch vielleicht mal so ein bisschen die Frage an dich. Wir haben einen neuen Regisseur so ein bisschen, also für mich ist er recht neu. Wer ist Wes Ball und warum ist er der Regisseur von diesem Film?
Das ist ein bisschen blöd, ich kann eigentlich gar nichts dazu sagen. Ich habe tatsächlich, ich habe gesehen, es gibt einen Trailer und wir wussten, wir hatten die letzten drei besprochen von dieser Reihe und dann habe ich schon gesagt, komm, lass jetzt nochmal dazu einen Podcast machen. Generell finde ich das Planet der Affen-Franchise so ein bisschen eines der besten eigentlich oder auch so ein bisschen, das läuft immer so unterm Radar, aber es gibt ja relativ viele so Franchise, ein paar haben wir hier im Podcast auch schon besprochen, jetzt gerade zum Beispiel Back to the Future mit Teil 2 oder Indiana Jones. Wir hatten im letzten Mal Fear of Jurassic Park verwiesen und ich glaube, was alle Franchise-Filme so ein bisschen haben, ist, dass irgendwann die Filme, werden eigentlich schlechter und es gibt schlechte Filme, also Jurassic Park 3 zum Beispiel und es gibt schlechte Filme und Jurassic Park 3 zum Beispiel ist echt einfach Trash. Und Planet der Affen ist aber eigentlich immer recht stabil. Also ich würde sagen, ich habe eigentlich keinen richtig schlechten Planet der Affen-Film gesehen. Und was die letzten drei Teile wirklich auch auszeichnet, ist wirklich ein unglaublich gutes CGI. Und Wes Ball hat bis jetzt die Maze Runner-Filme gemacht. Ich glaube, ich habe einen davon gesehen. Ich fand es furchtbar. Und was er als nächstes machen wird, ist The Legend of Zelda. Er ist auf jeden Fall richtig in diesem CGI-Game drin. Den Teil macht er wirklich super. Ich finde, also man sieht hier auch richtig nochmal, das ist nochmal stärker als die letzten. Die fand ich auch schon sehr stark. Und ein Grund ist, glaube ich, dass sie relativ viel auf Location gedreht haben. Ich kann dazu gleich noch ein bisschen mehr sagen, auch ja, zum Narrativen. Ich glaube aber, so ein bisschen eine Schwäche, würde ich schon sagen, ist, dass er, und ich glaube, dass Leute, die so ein Franchise lieben und die immer nach sozusagen den gleichen Sachen suchen, die werden auch diesen Film lieben, aber er ist jetzt nicht besonders mutig. Also er hat jetzt nicht, es hat mich jetzt eigentlich nichts komplett überwältigt. Ja? Also von daher würde ich sagen, er ist ein technisch sehr interessanter Regisseur und ich meine, CGI gibt es auch richtig viel schlechtes Zeug da draußen und das zu gut zu können. Ich glaube, da werden wir noch viel von ihm sehen. Aber er ist jetzt auch relativ konservativ in der Umsetzung und ich glaube auch, damit ist er natürlich so große Studios und Franchises werden ihn damit lieben. Ich finde ihn damit ein bisschen uninteressant. Wie ging es dir?
Also ich würde zustimmen, dass er quasi in diesem Technischen sehr gut ist. Ich habe auch gelesen, er hatte schon einen Studienfilm, A Work in Progress war das, glaube ich, der für die Verhältnisse zu der Zeit schon sehr fortschrittlich und sehr gut war, was das CGI betrifft. Ich glaube, wir müssen irgendwann noch mal aufdröseln, CGI, Special Effects, und wir benutzen die Begriffe hier auch sehr inflationär. Es war jetzt aber, glaube ich, dass er diesen Film, also jetzt Planet der Affen, dass er da Regisseur geworden ist, war wahrscheinlich eher so ein bisschen so ein Zufall. Weil er
vielleicht kurz, ich meine, CGI heißt im Prinzip CT für Computer, G für Generated und I für Image. Also es geht im Prinzip darum, dass Bilder am Computer generiert werden und eben halt jetzt nicht durch Kulissen oder so. Ja? Und da gibt es verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Aber ich glaube, dadurch kann man natürlich Welten erleben, die man sonst nicht erleben kann. Das ist natürlich ein großer Vorteil, aber manchmal ist es halt auch eine Möglichkeit, einfach Geld zu sparen und sich jetzt halt kein großes Modell zu bauen.
Und Special Effects ist ein bisschen dann auch practical, also das umfasst dann eben so ein bisschen den größeren Rahmen, auch alles, was mit Masken zu tun hat und mit, wenn man Miniatur-Dinge baut oder irgendwelche Roboter wie bei Jurassic Park, genau. Ja. Kleiner Ausflug. Wes Ball ist so ein bisschen da reingerutscht, weil er für 20th Century Fox eigentlich Mouse Guard machen wollte und da auch schon recht weit war, was quasi auch mit dieser Technologie gemacht wird, die die quasi bei Planet der Affen kommt, mit diesem Gesichtstracking. Aber dann hat Disney 20th Century Fox aufgekauft und die hatten irgendwie wenig Interesse an noch einer Maus, die auf Reisen geht, weil Mickey Mouse gibt's ja schon. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht so attraktiv gewesen, das jetzt nochmal weiterzumachen. Deswegen wurde das auf Eis gelegt. Und als man dann, also irgendwie fanden sie es dann nochmal spannend zu sagen, okay, Planet der Affen, da könnte man noch was machen. Und wenn man dann natürlich schon mal den Regisseur hat, der da mit der Materie vertraut ist, dann ja, macht es wahrscheinlich Sinn, den da einzusetzen. Das ist jetzt meine Vermutung.
Das ist jetzt der erste Disney-Planet der Affen.
Richtig, ja, genau.
Merkt man auch so ein bisschen, oder? Also es sind viel mehr so auf dieses, ja, auf diese Worldbuilding und so, das wird viel mehr Acht gegeben. Und ich muss auch sagen, ich finde, die Geschichte erinnert so ein bisschen an König der Löwen eigentlich.
Ja, wie er dann da oben steht mit seiner Rede und alle unten.
Ja, genau. Und ich meine, also Noah ist ja halt Simba und ich meine, sein Vater ist halt Mufasa und dann fällt er auch so runter und da gibt es auch diese Szene, weißt du, wo doch mit der Hand und so, dann wird das Seil abgekappt oder dann gleichzeitig ganz am Ende, wenn Proximus dann von der Klippe fliegt, das hat auch was mit der Klippe so ein bisschen und da fliegt halt der Vogel, bei König der Löwen gibt es ja Sasu, diesen Vogel, also es ist eigentlich relativ ähnlich.
Ja.
Sagen, ein junger Affe, nicht ein junger Löwe, der halt irgendwie ganz schnell erwachsen werden muss und halt irgendwie so eine Führungspersönlichkeit zu reifen muss. Und
eigentlich ist ja dieses Bild, was wir am Anfang haben mit dem Suchen der Eier, ist ja auch so ein bisschen der Moment des Erwachsenwerdens für die jungen Affen. Also wenn sie dann quasi ihren eigenen Vogel haben, den sie großziehen können, das habe ich so interpretiert, dass es quasi auch ein bisschen so eine Reifeprüfung ist und so ein bisschen so ein jetzt ist man groß.
Ja.
Und ja, das passt irgendwie ganz gut, hast du recht. Ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen, also weil du angesprochen hattest, dass die Effekte natürlich besser geworden sind und viel jetzt auch draußen gefilmt wurde. Es wurde natürlich auch viel on set gedreht, weil die Technik natürlich auch besser geworden ist. Früher war das alles ein bisschen lose, ein bisschen größer, klobiger und dann ist natürlich schwierig mit den Kabeln da irgendwie zu spielen und dann auch noch draußen, womöglich noch im Regen. Die Zeit hat natürlich auch die Technik verbessert und deswegen kann man da natürlich auch viel mehr machen. Aber ich muss auch sagen, vielleicht ist Disney auch so ein bisschen durchgeschieden, ich hatte das Gefühl zumindest, so in den Details, also gerade wenn es um die Haare der Affen ging. Disney ist ja immer sehr fortschrittlich, was so neue Technologien angeht und da auch mit dem Animieren von Haaren oder auch so Blätter im Wind so ein bisschen. Ich glaube, da wurde auch viel Expertise ausgetauscht.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das Lustige fand ich nur, ich meine, also klar, die Stop-Motion-Technologie, die zeigt halt dann, also die laufen ja so rum mit so Anzügen und die machen das draußen, dadurch wirkt das also auf jeden Fall mit dem Licht viel besser. Aber der Kontrast ist dann doch riesengroß, wenn man dann halt die Affen sieht zu den Vögeln. Weil die Vögel sind alle genau gleich und riesenkräftig und irgendwie haben wenig Leben. Also von daher, wenn es pure CGI ist da drin, dann ist es immer noch nicht großartig. Aber dieser Mix, der ist wirklich atemberaubend. Auch weil man einfach merkt, das ist ein echtes Pferd, ne?
Mhm. Ja. Ja. Das ist die Pferde tatsächlich auch für Wes Ball irgendwie ein Riesenthema gewesen. Er hat da sehr genau ausgesucht, welcher Charakter welches Pferd braucht und quasi ob Bösewicht, dann ein anderes Pferd. So ein bisschen ist mir das beim Schauen auch aufgefallen, also hat sich die Arbeit vielleicht auch gelohnt, weil man dann auch gemerkt hat, es ist einfach ein anderes Pferd, was da jetzt gerade steht und auch, also ich weiß nicht ganz genau mehr, wer das war, aber da waren dann auch wirklich sehr beeindruckende Pferde, eine schöne Pferde, ich glaube so Warmblüter, wo man gemerkt hat, okay gut, da sitzt dann halt auch jemand anderes drauf, also hat ja dann auch mit so Details gespielt.
Okay, habe ich nicht drauf geachtet, aber ja, interessant. Welche Szene fandest du denn am besten und was sagt sie für dich aus?
Das ist eine gute Frage. Also insgesamt habe ich nochmal so ein bisschen überlegt, ist der Film so ein bisschen aufgeteilt? Also wir haben ja einmal die Szene am Anfang, so das Aufwachsen, diese Szene mit den Eiern, die gesucht werden. Und dann, als auffällt, jetzt gibt es ein bisschen ein Problem und sie werden quasi überfallen. Und dann ist eigentlich eine Wanderung nur noch.
Ja.
Und irgendwann kommen sie eben an diesem Strand an mit den Booten. Auch so ein bisschen, finde ich, auch interessant. Ist ja wie so ein Schifffriedhof.
Das ist auch, also tatsächlich das Production-Design, Set-Design, fand ich echt großartig. Diese verrosteten Schiffe am Meer und auch generell, ne, wie diese, so die Ruinen der Menschenzivilisation, wie man so sieht, halt so Städte, die so komplett vergrünt sind und so, das hat mich schon sehr beeindruckt.
Ja, das stimmt. Also, aber wenn du mich jetzt nach der besten Szene fragst, die mir im Kopf geblieben ist, also es ist tatsächlich so ein bisschen das am Anfang, einfach weil man da so reingefallen ist, mit den, als sie die Eier suchen und dann mit den Vögeln, weil man danach auch noch nicht so genau weiß, was kommt und ist noch so ein bisschen am Abtasten. Und dann aber auch einfach, ich glaube, so dieser Überfall auch, der sehr intensiv auch gefilmt wurde. Also ich muss sagen, wir waren ja nicht nur zu zweit, unsere Schwester war auch dabei. Und ich habe immer mal wieder rübergeschaut und es war immer so ein, also das Anspannungslevel bei uns allen war, glaube ich, immer recht hoch, weil es einfach wirklich konstant von einer Action-Szene zur nächsten geht. Also habe ich so das Gefühl gehabt beim Gucken. Danach habe ich so ein bisschen gemerkt, ja, es waren schon auch langsame Szenen dabei, aber an die erinnert man sich einfach nicht mehr so lange. Also irgendwie gehen die dann schneller wieder vorbei, hatte ich das Gefühl. Eine Szene, die aber so ein bisschen noch spannend war quasi die so ein bisschen erinnert hat an das, was man aus den alten Filmen kannte. Also als quasi die Menschen ja schon zurück sich entwickelt haben zu Steinzeitmenschen so ein bisschen und gejagt wurden dann von den Affen auf den Pferden.
Also mir ging es auch, dass ich den Anfang am stärksten fand und der mich am meisten mitgenommen hat. Ich habe aber ein bisschen gefragt, warum eigentlich? Und ich glaube, ehrlich gesagt, also bei diesem Film würde ich sagen, ich finde, der hat einfach vor allem Schwächen so ein bisschen im Storytelling. Geht ja, also einmal bei Mäh hatten wir das ja schon, dass wir eigentlich erst am Ende so merken, was hier eigentlich geht. Ne? Bei Proximus hatten wir auch darüber geredet, dass er eigentlich super spät erst vorgestellt wird. Also man weiß eigentlich gar nicht, warum die jetzt gerade diese Übergriffe machen, was da jetzt diese Angriffe machen, was da jetzt eigentlich das Ziel ist, was die Idee ist. Und es ist so im Prinzip, passieren halt die Sachen so dadurch. Das Dorf wird angegriffen, Noah flüchtet, dann läuft er halt irgendwie zufällig in die Arme von Raka und dann gibt es diese Szene mit den Zebras, irgendwie dieses Ding an der Brücke passiert, ich weiß gar nicht warum eigentlich genau, und alles sozusagen passiert sozusagen ihnen und sie haben gar keine Agency. Es fühlt sich so echt so ein bisschen an wie so ein Computerspiel. Also das finde ich, ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass er, also Wes Ball eine hervorragende Interpretation von The Legend of Zelda bringen wird, weil es so ein bisschen halt so ein Jump'n'Run, ne? Man hat jetzt so eine Aufgabe, muss die irgendwie erledigen, dann gibt es vielleicht irgendwie noch ein Sidequest oder so, man kommt so von einem zum nächsten, ne? Und es gibt so diese Momente, die dann so passieren, die eigentlich richtig wichtig sind für den Film. Die werden nicht aufgebaut und man erwartet die jetzt nicht so, sondern das ist dann eine Überraschung, wenn man dann ganz am Ende das sieht. Deswegen, ich fand das tatsächlich im Nachhinein dann interessant, über den Film nachzudenken. Das hat mir irgendwie viel gegeben. Ich konnte dann so ein bisschen zusammenpuzzeln. Aber währenddessen hat das jetzt irgendwie nicht so viel Spaß gemacht, weil man eher war, was war denn jetzt eigentlich gerade hier? Warum? Und das so ein bisschen, das hat mich sehr viel erinnert an Westworld. Das war die letzte Serie eigentlich, die ich so geguckt habe. Für die Zuhörer, ich gucke eigentlich keine Serien mehr. Und Westworld habe ich eigentlich noch gern geguckt, aber da ging es eigentlich die ganze Zeit um dieses Puzzeln, dass man wirklich überlegen musste, was ist jetzt hier eigentlich gerade passiert. Und da gab es dann, also, wenn man das immer dann parallel zur Veröffentlichung geguckt hat, dann gab es Podcasts oder ganze Reddit-Foren oder so, die dann überlegt haben, was waren das jetzt eigentlich? Und plötzlich am Ende kam eigentlich was ganz anderes dabei raus. Und jeder hat so seine Theorien dann entwickelt währenddessen. Und das fand ich so ein bisschen, habe ich mich daran hier erinnert, dass man eigentlich die ganze Zeit unsicher ist, was passiert jetzt gerade eigentlich. Und vielleicht auch ein paar Sachen, gerade in Bezug auf May, vielleicht auch erst im nächsten oder übernächsten Film oder vielleicht auch nie irgendwie aufgeklärt werden. Und dadurch hat man so ein bisschen kleinen Frustfaktor. Weil ich kann jetzt eigentlich immer noch nicht sagen, Ob ich jetzt eine Sympathie haben sollte für Milch, kann ich sagen, ob ich traurig bin, dass Proximus tot ist. Eigentlich bin ich so ein bisschen traurig, wobei ich weiß auch gar nicht, ob er tot ist, weil er nur ins Wasser fällt. Gleich gilt für Raka, das ist so eine goldene Regel, dass wenn man die Leute dann danach nicht sieht, dann können sie auch später nochmal auftauchen. Also man weiß jetzt gar nicht, was das eigentlich alles zu bedeuten hat. Und das ist, finde ich, schon eine sehr große Schwäche von diesem Film.
Guter Punkt. Also ich verstehe absolut, was du meinst. Ist mir auch gerade aufgefallen. Also Bösewichte, böse Affen sterben immer, oder wir wissen es nicht, aber sie fallen immer. Also wir hatten ja auch den, wie ist der Bösewicht nochmal im zweiten, dritten Teil?
Koba.
Koba, ja. Genau, also wir hatten Koba ja auch schon, der gefallen ist. Und jetzt haben wir Proximus, der auch fällt. Auffälliges Bild. Aber eben, also es ist so ein bisschen, man spürt, es ist eigentlich irgendwie der Anfang von was anderem und der Versuch, sowas Neugier zu führen und ein bisschen die Lust quasi wieder hochzufahren und ein bisschen sich auf den nächsten Teil zu freuen, weil man irgendwie zu viele Fragen offen hat. Und weniger jetzt so ein bisschen eine Fortsetzung von was Altem oder auch ein Film in sich, der alles erklärt.
Ja, aber der Film in sich, die Heldenreise im Film in sich, beginnt ja halt mit Noah in dem Dorf. Und am Ende sagt er, will die halt wieder zurückbringen, das ist sozusagen seine Mission. Und dann sind die alle wieder da, ist alles wieder aufgebaut. Das kann man eigentlich, ja, so finden. Aus Noahs Sicht ist jetzt alles gut. Ne? Also das fehlt so ein bisschen. Vielleicht wäre es gut gewesen, diese Vision von Proximus mit der zu beginnen oder und das gegenüberzustellen zum May, ne? Dieses, wem gehört eigentlich der Planete hier, ne? Also, ja. War es überhaupt je, ich meine, es heißt immer Planet der Affen, ne? War überhaupt mal der Planet der Menschen, ne?
Es ist auf jeden Fall so ein bisschen, wo ich auch mich frage, wie das im zweiten Teil wird, weil ich ja auch schon angedeutet habe, dass meine Vermutung ist, dass der Fokus ein bisschen mehr auf der Menschengruppe liegt, den Überlebenden, wo ich mich dann aber auch frage, wo ist dann der Zusammenhang zum Planet der Affen? Also irgendwie müssen ja die Affen dann noch da sein. Gibt es dann nochmal eine andere Affengruppe, die irgendwie vielleicht auch nochmal sich anders entwickelt hat? Also wir haben ja auch schon gesehen, auch die Affen entwickeln sich nicht gleich schnell.
Ja.
Und vielleicht gibt es da ja auch nochmal eine andere Entwicklung. Ja, also es lässt eigentlich nur Fragen offen. Ja, ich glaube, es ist aber tatsächlich, wie du sagst, so, dass der Film selber noch gar nicht genau weiß, wo er hin will. Also er macht viel auf und schaut, was geht. Und dann kann man auch mal reagieren. So. Und da ist es natürlich immer praktisch, wenn jemand jetzt mal nicht offensichtlich stirbt, sondern erstmal nur so ein bisschen aus dem Bild ist. Weil wir haben ja auch im letzten Film-Club-Podcast zu Planet der Affen schon gesprochen über Koba und dass die Autoren sich schon so ein bisschen geärgert haben, dass sie ihn so schnell haben verschwinden lassen. Ich glaube, aus dem Fehler haben sie gelernt, aber es ist natürlich auch ein bisschen so ein unbefriedigend, wenn man nicht genau weiß, was passiert jetzt eigentlich.
Ja. Was wissen wir denn über die Menschen in dieser Welt, wie es jetzt gerade geht? Und dann mit anschließend ein bisschen eine Frage, hätte es jetzt in diesem Film überhaupt einen Menschen gebraucht?
Also gebraucht, eigentlich haben wir ja gar keinen Menschen. Also wir haben einen Menschen bekommen, also eine und
zwei. Helge Schneider noch.
Helge Schneider, ja. Wo, auch seine Rolle, weiß ich. Ich weiß gar nicht, warum er überhaupt da war. Er war so ein bisschen der böse Engel oder der gute Engel, wer weiß, auf der Schulter von May. Aber viel mehr hat er eigentlich gar nicht gemacht. Ansonsten hatten wir nur so ein bisschen die Menschen, die sehr unterentwickelt sind. Und wir haben gesehen am Ende Menschen, die in Quarantäne sind sozusagen, die sich da in diesem Bunker zurückgezogen haben und die irgendwie über all die Jahrhunderte müssen es ja gewesen sein, mehrere Generationen, sagt der Film, wohl in diesem Bunker auch geblieben sind, um sich nicht von diesem Virus anstecken zu lassen. Im letzten Podcast haben wir noch gesagt, dass es zu wenig Quarantäne gab und also die scheinen den Podcast gehört zu haben, weil jetzt haben sie das mit der Quarantäne noch mal ein bisschen ernster genommen.
Ja, mega krass. Eigentlich stell mal vor, ne, mehrere Generationen wohnen im Bunker.
Ja, ich glaube, hätte ich auch Lagerkoller irgendwann.
Ja. Was wissen wir noch sonst? Also wir wissen, es gibt eigentlich drei verschiedene Menschen. es gibt die Menschen, die von dem Virus betroffen sind und die dann primitiv leben wie so eine Herde von Zebras. Es gibt die Menschen, die in Quarantäne irgendwo im Bunker leben. Und es gibt Menschen wie Meh, die aus irgendeinem Grund immun sind.
Wobei, ja, es ist so ein bisschen die Frage. Also ich finde sowieso spannend, wer ist Meh und warum macht, also wo hat sie ihre Mission her? Und das haben wir auch gar nicht erklärt bekommen. Das ist auch so ein bisschen was, wo ich noch drauf hoffe. Weil ist sie einfach eine, die auch aus dem Bunker kam und die quasi so ein bisschen die Aufgabe bekommen hat? Du gehst jetzt los und holst diese Festplatte?
Sagt Proximus nicht, weil er hatte diese Karte. Da sagt Proximus nicht, dass seine Leute sagen, die Menschen um Meh getötet haben und sie dann entkommen ist und da diese Karte geblieben ist. Und wahrscheinlich damit hat er auch seine Familie getötet.
Okay, also den Teil, das habe ich nicht so ganz mitbekommen.
Und es gibt ja auch dieses Zitat von Noah, Apes hunt humans, that is the law, but the law is wrong.
Mhm.
Also von daher, und es ist ja auch am Anfang so, ne, dass also, als darum geht, ne, dieses Tuch und so, dass sie dann da schnüffeln, also es muss ja so ein bisschen sein, hey, also Menschen sind gefährlich. Und insofern, Proximus hat ja auch einen Punkt, ne, die sind eine Gefahr für unsere Spezies und deswegen jagen sie die. Und dann ist ihnen halt da aufgefallen, hey, die haben sich immer, sagen, die haben sich so verhalten, als wären die jetzt welche von den anderen. Aber eigentlich war jetzt diese Menschen um Noah, aber auch Trevathan, die waren eigentlich immun oder zumindest konnten die sprechen und sind immer noch intelligent. Also denen ist dies passiert.
Ja. Hm. Ja.
Und die müssen Frage. Ja auch schon von einer Generation, also die müssen ja wie Generationen da irgendwie da draußen gelebt haben. Also Trevathan muss ja auch einer sein, der Eltern gehabt hat oder so, die da auch schon in der Wildnis gelebt haben.
Ja, ich kann es dir nicht beantworten. Das muss uns wohl ein zweiter Teil erklären.
Ja. Warum denkst du, werden Menschen Echos genannt?
Die Frage, die wird im Film so ein bisschen beantwortet. Da sagt Noah, glaube ich, dass sie einmal er kannte ja einen einzigen Menschen und der wurde Noah genannt oder der hieß womöglich Noah. Und deswegen nennen sie jetzt quasi alle Menschen Noah.
Nee.
Nicht?
Das habe ich anders verstanden. Und zwar, ich habe das eigentlich als Witz verstanden. Und zwar, weil er sagt Nova.
Mhm.
Die sagen jetzt, die nennen sie ja zum ersten, am Anfang Nova. Also wir nennen die jetzt alle Nova. Aber das ist doch so, das Mädchen im dritten Teil heißt auch Nova. Und schon im allerersten Planet der Affen gibt es auch eine Nova.
Ja.
Und weil die Meh sozusagen dann von ihnen Nova genannt ist, sagen, ah ja, wir nennen einfach alle Frauen, die wir finden, nennen wir Nova. Das ist irgendwie so eine Tradition.
Mhm. Ja, ja, das ist auf jeden Fall, dass der Name sich immer wieder wiederholt. Ist natürlich auch praktisch, wenn man dann als Fortsetzung von so einer Reihe dann immer wieder so quer verweisen kann. Aber ich dachte, das wäre eigentlich der... Weil, also es gab doch auch diese eine Szene, in der Noah sagt, ich habe schon Menschen... Also ich habe einen gesehen.
Namen? Nee, die sagt doch, ich habe einen Namen. Mein Name ist Meh.
Nee, nicht Meh, sondern Noah. Dass er sagt, er hat schon einen Menschen gesehen.
Nee, aber also Noah, sicher?
Aber...
Das ist ganz gefährliches Halbwissen.
Aber ist auch gefährlich mit Noah und Nova. Also ist alles sehr nah beieinander.
Das ist witzig, gell? Aber ich glaube, das ist Absicht, dass man sich ja darüber lustig macht. Und ein bisschen auch zeigt, hey, Noah ist nah an den Menschen.
Ja, das wohl. Also er ist ja auch der Einzige, der so ein bisschen er macht die offensichtlichste Entwicklung, weil er ja am Anfang auch sehr skeptisch ist mit Noah und mit Menschen überhaupt. Und erst durch Raka und auch die Zeit so ein bisschen anfängt, sich seine Meinung da zu ändern.
Ja.
Und auch zudem mit Caesar. Also ich finde es auch ein bisschen interessant, weil also er ja irgendwann auch so ein bisschen zum Caesar-Anhänger wird, obwohl er ja eigentlich wirklich gar nichts weiß von Caesar. Und also er bekommt ja auch von Raka eigentlich fast gar nichts gesagt.
Nee.
Ich glaube, das würde mir nicht reichen, um jetzt da irgendwie was zu adaptieren von jemandem, der vor Hunderten von Jahren gelebt hat. Aber naja, Noah hat es gereicht.
Naja, also insofern schon, als dass Raka einfach gespielt von Peter Macon, einfach besonders liebenswürdiger Orang-Utan ist, ne?
Ja.
Finde ich auch ganz lustig, weil Araka sagt so, Digga, Apes don't kill Apes, aber wir wissen ja, dass Caesar Koba umgebracht hat.
Ja, das war ja auch so ein bisschen was mich nicht zufriedengestellt hat in den Filmen, in den letzten. Ja. Dass er das gebrochen hat, diese Regel. Ist aber auch ja was dieser Film ja auch bricht. Also Proximus hält ja auch nichts von dieser Regel. Auch wenn er Caesar hoch feiert, ist es ja für ihn irgendwie kein Problem, andere Affen zu töten.
Ja.
Wir haben ja immer diesen Vergleich Affe-Mensch und der eine entwickelt sich weiter und der andere zurück. Und in dem Fall eben ist es der Mensch, der verdummt und der Affe, der schlau wird. Und wir haben ja als Menschen auch so ein bisschen die ethische Aussage, man tötet keinen anderen Menschen. Aber das passiert ja auch.
Ja. Und sie haben auch dieses Mantra der katholischen Kirche für Vergebung. Caesar will forgive.
Ja.
Fand ich ganz lieb. Wer sagt, Noah ist ja eigentlich die Hauptperson in diesem Film, dem ihn haben wir noch gar nicht gesprochen. Wer würdest du sagen, ist Noah?
Ja, wir haben im Grunde, wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, dass er einsteigt in den Film als noch, ja nicht junger Affe, aber quasi noch so ein bisschen grün hinter den Ohren oder halt so ein bisschen, ja, ist gerade kurz davor, sich irgendwie zu entwickeln oder vielleicht auch irgendwie seine Stelle zu finden in dem Stamm. Und genau in dem Moment bricht ja irgendwie dieses System zusammen und er ist der einzige Zurückbleibende und ja. Sieht damit als einzige Lösung, er muss alle zurückholen und das wieder zurückbauen, was er davor hatte. Und das ist so seine Mission und mit der wächst er auch so ein bisschen. Lässt sich dann auch ein auf quasi Fremde, eben auf Raka in dem Moment, weil er einfach ein sehr vertrauenserweckender Typ ist. Ich finde es auch schön, wie Raka also ihm sehr schnell diese Waffe da zurückgibt und ihm den Rücken kehrt. Also Raka zeigt auch, hey, ich habe keine Angst vor dir. Und ja, so wächst er mit den Aufgaben und dann vertraut er auch der Mei. So ein bisschen zumindest, also ich glaube so richtig ist es nie, außer dass eben sie dann diesen gemeinsamen Plan haben. Ja, und sonst, das ist eigentlich so das große Ziel. Er ist sehr verbunden mit seiner Familie, man hat ja auch diese Momente mit dem Tuch und auch diesen Abschied von seinem Vater, den er dann noch quasi würdig begräbt. Also man bekommt viel mit von ihm. Und auch wie er dann, finde ich, eine schöne kleine Szene, nachts dann diesen Fischstand da repariert.
Die habe ich mir auch aufgeschrieben. Tatsächlich finde ich, das war so der, ich weiß ehrlich gesagt immer nicht so richtig, wer er ist, aber das ist so ein Ding, wo ich dachte, also er scheint so ein bisschen so ein Bastler zu sein. Er repariert ja auch dann die Waffe später.
Mhm.
Und das sind so diese Kleinigkeiten, wo man ihn so ein bisschen besser kennenlernt. Also er ist so ein Bastler, der halt so für sich hinwurschtelt.
Ich glaube, Proximus erkennt es auch so ein bisschen aber als Intelligenz, also dass er sagt, du bist ein schlauer Affe und dich kann ich gebrauchen. Und er ist ja auch nicht blöd. Also eben, dass er diese Waffe irgendwie analysiert und reparieren kann, zeigt ja auch, dass er einfach Geschick hat.
Ja, wo du gesagt hast, ne, okay, und dann lernt er Raka kennen. Das hat mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, ich dachte, so Verde Beyond, wo man nicht hingehen darf, kann man einfach durch einen Tunnel erreichen. Wie simpel ist denn das eigentlich? Und wie kann es eigentlich sein, dass auf der einen Seite Raka zu diesen Gelehrten gehört, die sozusagen alle erleuchten wollen, und auf der anderen Seite, die nie durch diesen Tunnel gegangen sind, der direkt um die Ecke ist?
Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen so ein, also, weißt du, wie wenn die Eltern sagen, du darfst maximal bis zu dem Baum da vorne laufen und nicht weiter. Also so eine Grenze, die natürlich irgendwie durch die Erziehung da mit eingehalten wurde, vielleicht auch aus Vorsicht, weil man eben nicht weiß, was kommt dahinter. Wir hatten das Gleiche ja in den letzten Filmen auch schon, dass es eigentlich komisch war, dass sie in diesem Park waren und gar nicht gemerkt haben, dass die Menschen noch in der Stadt wohnen, wo es eben auch diese natürliche Grenze gab. Ich gehe da nicht drüber hinaus, weil da ist Gefahr. Und genau das Gleiche mit dem Tunnel, das ist so ein bisschen so eine Grenze, da fängt das Fremde an. Also das vielleicht auch ein bisschen da einfach, ja, das hat er so gelernt bekommen und ist natürlich dann auch mysteriös.
Ja, das ist natürlich möglich. Trotzdem hat mich's sehr irritiert. Vor allem, ich meine, aus Noahs Perspektive ist es vielleicht noch verständlich, aber aus Ra's Perspektive macht es ja gar keinen Sinn.
Gut, Ra'ka hätte ja auch einfach mal durchlaufen können.
Ja, eben.
Ja, nee, klar.
Er als Gelehrter, der da Wissen sammelt, der nicht weiß, was. Ach, da drüben ist auch noch ein Stamm.
Ja, ist aber vielleicht auch ein bisschen symbolisch für dieses, ja, wir müssen das erhalten, das Alte, das von Caesar, was er uns da gelehrt hat. Aber irgendwie bleibt er trotzdem so über seinen Büchern und in seiner Bubble. Also ich finde das schon auch symbolisch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Mir hat das auch so ein bisschen gestört, ehrlich gesagt. Das war schon in den letzten Filmen so, wo es darum geht, er ist jetzt so der Bastler. Also die Person hier, die unter die Affengesellschaft, die wird schon sehr nach binären Geschlechterrollen gezeichnet, ne? Und ich frage mich, ne, warum muss das eigentlich so sein? Also insbesondere, ne, Homosexualität zwischen Tieren ist echt ein Ding, ne? Insbesondere bei Bonobos, zwischen weiblichen Affen. Also das ist ein Riesenthema. Und warum, also ich habe das ja vorhin schon, warum soll sich die Menschheit, die Affengesellschaft genauso entwickeln wie die menschliche Gesellschaft? Und das, warum soll es auch da wirklich so klaren Aufteilungen geben zwischen Affen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und es ist eigentlich, es ist einfach nur so wahnsinnig konservativ und uninspiriert, weil es halt einfach sagt so, hey, es gibt verschiedene Art und Weise zu leben, die sind göttlich vielleicht auf eine Art und Weise und die sind unverrückbar, selbst wenn es eine Gesellschaft gibt, nur zwischen Affen und ohne Menschen.
Ja, absolut. Das ist auch irgendwie so ironisch, ne? Man hat einen Film und es ist wirklich absurd, was man sich ausdenken kann und welche Welten da erschaffen werden. Und trotzdem ist irgendwie immer der Bias so ein bisschen von dem, was man kennt. Ist ja auch, also die Welt, es könnte ja auch alles dann sich ganz anders entwickeln und Affen könnten auch dann anders aussehen oder wie auch immer. Aber trotzdem irgendwie bleiben die Autoren dann oder auch eben Wes Bell bei dem Vertrauten und dem, was er jetzt vielleicht in seinem Umfeld kennt. Aber irgendwie so das Zulassen zu dem, was möglich wäre und was ja vielleicht eben auch die bunte Welt uns mitgibt, da gibt es irgendwie zu wenig Raum für. Das ist irgendwie so ironisch.
Auf eine gewisse Art und Weise ist halt aber dann Evolution auch irgendwie ein passendes Thema, weil ich meine, in den USA glauben viele Menschen einfach nicht mehr an die Evolution. Ich kann einen ganzen Wikipedia-Artikel kann ich dazu empfehlen, Level of Support for Evolution. Ich dachte, ich bringe da vielleicht noch ein bisschen mehr mit, aber das ist echt ein Rabbit Hole und ich dachte auch, unsere Zuhörer gehören da nicht zu den 50%, die nicht an die Evolution glauben. Wenn ihr Zweifel habt an der Evolution, empfehle ich euch diesen Wikipedia-Artikel. Aber, oder generell, ja, lesen. Charles Darwin, großartige Literatur. Aber wo ich mir so ein bisschen die Frage stelle, so, also das ist vielleicht dann noch so ein bisschen provokativ, aber wenn das jetzt das wenn das jetzt das Thema ist, an dem nochmal irgendwie was neu verhandelt wird, dann ist es halt echt wenig, ne?
Ja. Ja, absolut. Also.
Und ich mache mir auch immer Notizen, was für Themen gibt's. Und das war eigentlich das einzige Thema, was ich so als großes Thema, an dem man jetzt noch inhaltlich in die Tiefe hätte diskutieren können, noch was war, ne?
Es ist auch so ein bisschen, also der Film versucht so ein paar Themen so eben anzureißen und so ein bisschen irgendwie mitzubringen, aber ich finde, es gibt keine Message, wo man denkt, man geht aus dem Kino raus und man merkt, boah, krass, ja. Da habe ich jetzt was mitgenommen. Es ist dann eben doch wieder mehr ein Actionfilm.
Ja, und fair, ne? Ich habe mich da auch ganz ordentlich unterhalten gefühlt. Ich war ein bisschen krank, als wir ihn geguckt haben. Ich war echt nicht.
Du also warst.
Ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Aber ich hätte jetzt keinen Werner Herzog-Film irgendwie oder was großes Arthouse-Kino verdauen können. Es gibt so Tage, da ist es eigentlich ganz angenehm und es ist dann visuell trotzdem ein Spektakel. Und deswegen würde ich sagen, war es trotzdem eine gute Zeit im Kino. Ich würde mir einfach wünschen, ne, dass man, wie du auch schon gesagt hast, dass man die gleiche unglaubliche Innovationskraft, die man in diese technische Umsetzung stecken kann, auch in so ein Drehbuch stecken kann oder in neue Ideen. Und die sind ja so ein bisschen da. Also ich meine, What a Wonderful Day. Also es gab so ein paar Bits, wo man dachte, ah, da könnte jetzt was sein, ne? Wie der das so aufpackt und so. Und das ist eigentlich gerade, da entsteht was. Das finde ich jetzt beeindruckend irgendwie. Und das wird aber nicht weiter verfolgt eigentlich.
Ja, genau. Also vielleicht haben wir auch Glück und es wird nochmal aufgegriffen. Aber dadurch, dass ja auch jetzt der Charakter Proximus wahrscheinlich tot ist, lässt sich das jetzt auch nicht weiter verarbeiten. Ja, ich weiß auch nicht genau, also was jetzt das große Thema dann weiter sein wird. Ich würde aber auch quasi insgesamt als Bewertung jetzt des Films sagen, es war wirklich unterhaltend und die Bilder sind einfach atemberaubend und auch die Affen einfach beeindruckend. Und ich bin neugierig, kann man nicht bestreiten.
Ja, und ich finde, auch visuell war das super interessant, ne? Also dieser Bunker da, den sie versuchen zu öffnen, ich habe das nicht auch komplett verstanden, ehrlich gesagt. Also warum sind da jetzt keine Menschen mehr? Wo sind die Menschen, die da mal waren, hin? Weil wir sind ja auch keine Leichen oder so. Hat mich auch so ein bisschen an den Regierungsbunker erinnert. Gibt es auch einen Wikipedia-Artikel dazu. Es gab mal so während des Atomkriegs, also während des Kalten Kriegs natürlich zwischen den USA und der UdSSR, da hat man irgendwo im Westen hat man so einen großen in der Nähe von Bonn, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, ehrlich gesagt, so einen großen Bunker gebaut, wo dann die Bundesregierung dann weiter arbeiten könnte. Und natürlich jetzt gerade im Kontext von zwei furchtbaren Kriegen, in der Zeit, in der wir leben, mit zwei furchtbaren Kriegen, da finde ich das natürlich so, jetzt ein paar hundert Jahre in die Zukunft zu gehen und solche Installationen da zu sehen, natürlich auf irgendeine Art und Weise faszinierend, weil was sagt das über uns als Menschen aus, dass wenn man irgendwann mal kommt in der Zukunft, dass dann die großen Dinge, an denen man sich orientiert, dann eben solche Bunker zum Beispiel sind oder ein zugewachsener Flughafen oder so, ne? Das hat mich auf jeden Fall so ein bisschen viel mitgegeben, allein das Visuelle dann, ne? Auch mit den Schiffen natürlich, hat mir auch schon gesagt. Also wird auch viel visuell dann kommuniziert.
Es gibt so ein bisschen das Bild, was passiert, wenn der Mensch jetzt von jetzt auf gleich weg ist. So ein bisschen diese Dystopie und da ist natürlich. Also
kann ich dir sagen, was auf jeden Fall noch da ist, irgendwie findet May ja noch Make-up. Also keine Ahnung, aber das scheint unbegrenzt zur Verfügung zu stehen.
Ja, da gibt es noch einen Bunker irgendwo, da gibt es noch ganz viel.
Das heißt wahrscheinlich, deswegen ist wahrscheinlich da eingebrochen, ne? Setcom. Dann hat er noch irgendwie so, keine Ahnung, also ich hab's nicht ganz verstanden. Die Dusche stand und plötzlich ist sie, also sie war da schon davor, sah es nicht natürlich aus, aber nach der Dusche dachte ich, also jetzt ist wirklich absurd, ja.
Tja, irgendwo zwischen den Büchern war noch ein bisschen was.
Ja.
Naja, aber
Helge Schneider hat es nicht benutzt.
Nee, der braucht das nicht, der ist natürlich schön.
Ja.
Ja. Was sind denn Filme, wenn du jetzt sagst, hier Planet der Affen, haben wir jetzt gesehen, jetzt ist man ein bisschen hooked und man möchte weiter Filme gucken, was würdest du denn jetzt schauen?
Also natürlich besprochen im Filmclub, das hatten wir auch schon erwähnt, Folge 24 zu Planet der Affen 1 bis 3. Ich finde immer noch, ist es ein Franchise, das mich beeindruckt und die ersten drei Filme, also aus dieser Reihe sind immer noch Filme, die man sehr gut gucken kann. Und dann, was wir noch nicht im Filmclub besprochen haben, ich habe ja schon so ein bisschen gesagt, dass ich das irgendwie absurd finde, dass die Affen einfach so die menschliche Sprache adaptieren. Und ich finde aber halt dieses Wechselspiel zwischen Mensch und einer anderen Spezies, das ist ja so das Thema, was hier so ein bisschen drinne steckt, ne? Was ist, wenn jetzt einfach Menschen und Affen die Rollen tauschen, mehr oder weniger? Und da finde ich, kann man Arrival sich ganz gut angucken. Da kommen Alien auf die Welt und da geht es im Prinzip um die Form der Sprache. Wie kann man jetzt kommunizieren mit dieser anderen Spezies und sich austauschen und was Sprache dann auch mit uns macht. Und da wird dieses Thema, was mir hier sehr gefehlt hat, wirklich nochmal tiefgründiger angegangen.
Mhm. Danke.
Wie geht's denn dir?
Also ich musste so ein bisschen wegen dem Zeitreisen und wir haben ja quasi mit dem Thema, was vielleicht jetzt in den nächsten Filmen noch mehr aufgegriffen wird. Der Mensch sucht sich irgendwie einen neuen Planeten, reist da und landet da in irgendeinem schwarzen Loch und reist in der Zeit. Das ist natürlich Interstellar, ist ein Film, den man sich dann angucken könnte, der das nochmal ein bisschen mehr behandelt. Wenn man jetzt aber sagt, man möchte diese, wie du gesagt hast, Videogame-Theme, also dass man so ein bisschen so von einem zum nächsten läuft und irgendwie quasi so die Punkte abarbeitet, dann muss ich sagen, die Indiana-Jones-Reihe, vor allem der letzte, Indiana Jones und das Rad des Schicksals, hat da auch ganz ähnliche Mechanismen. Also, dass man da irgendwie von einer Stadt in die andere zieht, weil man dann irgendwie eine Quest erfüllen muss. Also, ja. Ich würde sagen, Indiana Jones kann man sich dann auch gut angucken.
Ja.
Auch hier im Podcast besprochen natürlich. Und wenn ihr sagt, nee, also Indiana Jones ist es nicht, aber ihr habt einen anderen Film, der vielleicht auch ähnlich ist wie Planet der Affen oder vielleicht auch komplett anders, dann schickt uns den doch gerne auf Instagram an @filmclub_podcast oder einfach per E-Mail an info@filmclub-podcast.de. Und dann besprechen wir den auch gerne mit euch hier im Podcast. Denn so funktioniert der Filmclub-Podcast. Ja, und ich glaube,
Wer weiß auch, wer den Podcast so alles in Zukunft hören wird. Ne? Vielleicht irgendwann in der fernen Zukunft in dem Bunker hört sich ein Orang-Utan unser Podcast an.
Ja, weißt du was? Irgendwo muss jemand da eine Festplatte klauen, damit die unsere Folge hier nochmal irgendwo abgespielt werden kann.
Das wird mir gestohlen haben.
Ja, also die Podcast-Folge zu Planet der Affen hat sie sich da noch stibitzt.
Das war auch mein erster Gedanke, als ich diese Satelliten gesehen habe, dass ich, Mensch, jetzt können sie endlich wieder Fernsehen gucken.
Ja, die Menschen sind wieder da. Fernsehen.
Ja.
Perfekt. Also gut, dann schauen wir jetzt auch einen Film und dann hören wir uns auch bald wieder im Filmclub-Podcast. Jetzt erstmal Ade und schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Tschüss.